Einen wunderschönen guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Schön, euch zu sehen. In dieser spannenden und aufwühlenden Zeit beschäftigen wir uns als Agape-Gemeinde mit der Ewigkeit. Leben im Licht der Ewigkeit ist unsere aktuelle Serie. Und ich glaube, über ein relevanteres Thema könnten wir gerade nicht sprechen. Und ich möchte uns nochmal daran erinnern, an dieses Bild, was Tilo am Anfang mitgebracht hat. Könnt ihr euch noch erinnern an das Seil? So dieser rote Teil symbolisiert unsere Zeit hier auf dieser Erde. Und dieser andere Teil, der in unserer Vorstellungskraft unendlich weitergeht, ist unsere Ewigkeit. Und wir werden hier geboren. Da ist gerade Taya unterwegs. Und da gehen wir irgendwann zur Schule und machen eine Ausbildung, studieren, lernen jemanden kennen oder auch nicht und arbeiten und rackern und sparen, um hier wieder einen schönen Sommerurlaub zu machen. Und dann arbeiten und sparen wir, um dann diesen letzten Teil hier, diesen Teil, mal richtig schön zu genießen. Oder? Und die Frage ist, wie sehr beeinflusst dieser unendliche Teil diesen roten Part, den wir hier auf der Erde verbringen? Und wir haben eine Predigt gehört über eine herausfordernde Predigt über die Hölle. Und wir haben über Jesus und Nachfolge gesprochen. Und Peter letzte Woche über das Gericht. Und darüber, dass es für uns als Christen ein Freudentag sein darf, sein wird. Und heute geht es endlich um den Himmel. Darf nicht fehlen, oder? Das hätten wir über die Ewigkeit. Wäre nicht schlecht, wenn man den Himmel einbauen könnte. Und wir probieren heute Morgen gemeinsam was Unmögliches. Und zwar versuchen wir uns vorzustellen, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und was sich kein Mensch jemals vorstellen konnte. Okay, also es wird uns nicht gelingen, aber wir probieren es trotzdem. Und zwar das, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Heute Morgen geht es um den Himmel. Wir wollen uns mit den Fragen beschäftigen. Wie sieht es dort aus? Was um alles in der Welt machen wir da den ganzen Tag? Und wie kommen wir dorthin, falls dir diese Frage bislang unbekannt ist? Und da ist ein Bild, ich mitgebracht, das hat der Künstler Raphael gezeichnet, die Engel der Sixtina. Und ich glaube, dass wir manchmal irgendwie eine schräge Vorstellung über den Himmel haben. So, wir stellen uns vielleicht manchmal vor, das ist so ein Ort, da ist ein großes Tor, da steht Petrus davor, macht Einlasskontrollen, weil der Himmel wahrscheinlich digitalisiert ist, scannt er QR-Codes ein. Und alles ist irgendwie voller Wolken und kitschig, mit Gold bezogen und glitzert. Und dann gibt es so fette kleine Engelchen, die gelangweilt in der Gegend rumschauen. Und Tag und Nacht singen wir Lieder, Lobpreislieder. Immer die gleichen zwei im Wechsel. Ein König voller Pracht und Augustus Creator von Chris Tomlin. Wahrscheinlich sind es die zwei. Und es wird keine E-Gitarre geben. Und keine Schlagzeuge, sondern nur Hafenbegleitung. Was für ein ätzender Ort. So stellen sich, glaube ich, viele den Himmel vor. Aber das Bild, was uns die Bibel vermittelt, ist ein anderes. Und mein Ziel ist es heute Morgen, mit diesen schrägen Vorstellungen über den Himmel aufzuräumen, über einen langweiligen Ort. Und ich wünsche mir, dass unsere Vorfreude auf diesen himmlischen Ort heute Morgen wirklich geschürt wird. Und wir heute rausgehen und laut rufen, Jesus, komm endlich wieder, weil ich kann es kaum erwarten, mit dir an diesem Ort zu sein. Seid ihr dabei?
Ja.
Und ich habe für heute Morgen extra, wir schauen uns keine Nahtoderfahrungen, irgendwelche Berichte an, die kannst du zu Hause lesen. Heute Morgen soll es um die Bibel gehen und was die Bibel über den Himmel sagt. Und wir lassen jemanden zu Wort kommen, der Einblicke in den Himmel bekommen hat. Du darfst deine Bibel, wenn du magst, ganz hinten mit mir aufschlagen. Und ich möchte zum Starten noch beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mitten unter uns bist. Und wir danken dir für dein Wort. Und ich bete, dass du es uns heute Morgen wirklich aufschließt. Heiliger Geist, belebe es. Und schreibe es in unsere Herzen, Herr. Ich bitte, dass wir ermutigt werden und gestärkt werden und auch herausgefordert werden. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.
Amen.
Johannes, als er schon ein bisschen in die Jahre gekommen war, war er auf einer Insel namens Patmos im Exil. Also er war da auf dieser Insel gefangen. Und er hatte da eine besondere Begegnung mit Gott und Jesus hat ihm Teile des Himmels gezeigt, die er versucht hat mit seinem damaligen Wortschatz und mit den Dingen, die er eben kennt und die ihm vertraut sind, auf Papier zu bringen und zu beschreiben. Und in Offenbarung 21, ab Vers 1 möchte ich lesen. Hier berichtet Johannes: Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Die Erde, die du jetzt kennst, die wird es eines Tages nicht mehr geben. Und auch den Himmel, den wir kennen, mit allen Sternen unserem Sonnensystem, der wird nicht mehr sein. Das Meer wird es nicht mehr geben. Und das sagt Johannes nicht, um alle Wasserratten und Surfer irgendwie zu enttäuschen, sondern im Endeffekt war für ihn das Meer was Unsicheres, was Gefährliches. Und es waren seine Gefängnismauern gerade, er war auf dieser Insel gefangen. Und diese Grenzen werden gesprengt werden. Und Gott erschafft eine neue Erde und einen neuen Himmel. Und dann berichtet er, wie diese neue Stadt, in der wir eines Tages wohnen werden. Jesus, der übrigens Zimmermann gelernt hat, sagt in den Evangelien, dass er uns vorausgeht und Wohnungen für uns bereitet. Und wenn er fertig ist, wird er uns zu sich holen. Und wir werden in dieser Stadt wohnen, die vom Himmel herabkommt. Und Gott selbst wird mitten unter uns sein. Das heißt, der neue Himmel und die neue Erde werden eins sein. Und diese Stadt wird in der Bibel beschrieben. Und ich möchte uns da ein bisschen mit hineinnehmen, einfach, dass du dich ein bisschen auskennst, wenn es soweit ist, okay? Wir kommen hier so eine Stadtrundfahrt und du kannst sagen, hab ich gewusst, Offenbarung 21. Die Stadt wird in der Bibel beschrieben und sie wird unvorstellbar schön sein. Die Stadt ist quadratisch angeordnet und sie ist 2200 Kilometer lang. Von der Nordsee bis an die Nordspitze von Tunesien. Und sie ist 2200 Kilometer breit, von London bis Kiew. Die Stadtmauern sind 70 Meter hoch, mehr als doppelt so hoch wie der Turm, der auf dem Turmberg steht. Und die Stadtmauern werden aus Diamanten sein. Die Straßen aus reinstem Gold. Nicht mit Gold irgendwie billig bezogen, sondern aus reinstem Gold. Und dieses Gold wird so rein sein, dass man durchschauen kann. Und du schaust durch die Straßen durch und du siehst das Fundament der Stadt. Und dieses Fundament besteht aus den 12 edelsten Steinen. Wenn du dich mit Edelsteinen auskennst, die werden in der Offenbarung beschrieben. Ich lese es nicht vor, weil ich die Namen nicht aussprechen kann. Es gibt 12 Stadttore, die in diese Stadt führen. Von allen Himmelsrichtungen 3 Tore, die aus einzelnen riesigen Perlen bestehen, die von Engeln bewacht werden. Und stell dir vor, du gehst durch so ein Stadttor, durch diese Perle. Und da gibt es so eine große Hauptstraße, die durch diese Stadt führt. Und neben dieser großen Hauptstraße gibt es einen Strom, einen Fluss. Und die Quelle dieses Flusses ist der Thron Gottes, der mitten in dieser Stadt steht. Und du stehst auf dieser Straße und schaust da nach vorne und da läuft dieser Fluss neben dir entlang. Und links und rechts an beiden Ufern von diesem Fluss ist die herrlichste Vegetation. Das absolute Paradies. Und wenn dich irgendjemand fragt, hey, was sind das für Bäume, die da wachsen, dann kannst du sagen, das ist der Baum des Lebens. Und der trägt 12-mal im Jahr Frucht. Und es wird im Himmel im Übrigen keine Kirche geben. Keine Kirchengebäude. Kein Tempel. Weil Gott selbst der Tempel sein wird. Es wird auch keine Sonne und kein Mond nötig sein, weil die Herrlichkeit Gottes jeden Quadratzentimeter erleuchten wird. Es wird keine Nacht geben im Himmel, keine Dunkelheit und damit auch keine Albträume. Es wird ein Ort sein, der an Schönheit und Herrlichkeit und Vollkommenheit nicht zu übertreffen ist und der alles übersteigt, was du dir vorstellen kannst. Ich weiß nicht, ob du auf der Erde schon ein bisschen rumgekommen bist, aber stell dir die schönsten Flecken vor, die du jemals gesehen hast. Sie sind im Vergleich mit dem Himmel wie schäbige Postkarten. Und wir beschränken uns hier nur auf die visuellen Dinge. Wir müssen verstehen, dass der Himmel mit allen Sinnen erlebbar sein wird. Du wirst Musik und Klänge hören, die alles übersteigen, was du dir vorstellen kannst. Vielleicht wird es neue Farben geben und neue Dimensionen. Und wenn deine Augen auf dieser Erde vielleicht ein bisschen nachgelassen haben, im Himmel wirst du den kompletten Durchblick haben. Du wirst Düfte riechen. Ich habe gerade eben beim Vorlesen auch gemerkt, oh, ich bin irgendwie unscharf. Eieiei. Im Himmel werden wir alle wieder scharf sehen. Du wirst Düfte riechen, die die besten Geruchserfahrungen bei allem, bei weitem übersteigen. Und ich weiß nicht, ob es hier irgendjemand gibt, der so gern isst wie ich. Das Essen im Himmel, Freunde. Das Essen im Himmel. Das wird heftig sein. Die himmlischen Köche werden da Dinge zubereiten. Und wir starten im Himmel im Übrigen mit einem Hochzeitsmahl. Matthäus 22. Ich vermute, dass der Speiseplan im Himmel vegetarisch sein wird. Weil die Bibel sagt, im Himmel wird es keinen Tod geben. Und meine logische Schlussfolgerung ist, da darf es auch keine toten Tiere geben. Aber da lassen wir uns natürlich gerne überraschen, was die himmlischen Köche da mit Obst und Gemüse gezaubert bekommen. Es wird gut sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Kopf geht dann immer so das Kopfkino los und ich stelle mir ganz viele Fragen und die Bibel beantwortet aber nur Teil davon. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr eine Wohnung saniert und ich habe mich sehr viel mit Abwasser beschäftigt. Und ich habe mir die Frage gestellt, gibt es Kanalisation im Himmel? Gibt es da Toiletten? Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil irgendwie so ein Klärwerk für mich nicht in den Himmel gehört. Vielleicht hast auch du irgendwelche verrückten Fragen, du darfst sie alle Tilo stellen. Wird es Tiere im Himmel geben?
Ja.
Ich glaube auch. Weil in der Offenbarung steht, dass Jesus auf einem weißen Pferd geritten wird. Reiten wird. Ja, so. Und in Jesaja lesen wir, dass es ein Ort sein wird, wo das Kalb neben dem Löwen grast. Das heißt, es wird Raubtiere geben, aber die sind nicht gefährlich, die fressen Gras, du kannst sie streicheln. Das heißt, falls du mich suchst im Himmel, ich werde bei den Löwen sein. Mit Haya und Ines auf Löwen reiten. Das wird cool. Es wird ein herrlicher Ort sein. Und ich plane dort zu sein und ich hoffe, du auch. Und eine spannende Frage ist da auch, wie werden wir aussehen im Himmel? Und es gibt ein paar Hinweise in der Bibel. Und ich glaube, der größte Hinweis ist Jesus selbst nach der Auferstehung. Da hat er nämlich schon seinen neuen Leib gehabt. Und das Interessante ist, die Narben, die er am Kreuz erlitten hat, durch die Nägel, er trägt sie als Liebesbeweis bis in alle Ewigkeit. Er kann essen. Er kann durch Wände gehen. Und ich frage mich, warum gibt es Stadttore, wenn wir durch Wände gehen können? Und nach seiner Auferstehung hat Maria Magdalena ihn gesucht, als das Grab leer war. Und dann ist Jesus ihr begegnet und sie hat ihn nicht gleich erkannt. Sie hat ihn für den Gärtner gehalten. Und Petrus und Johannes haben ihn wiederum aus 100 Meter Entfernung irgendwie vom Boot aus erkannt. Aber mit den Jüngern von ihm aus war er 10 Kilometer spazieren und sie haben es immer noch nicht geblickt, dass es Jesus war. Das heißt, wir werden auf der einen Seite erkennbar sein, aber auf der anderen Seite irgendwie auch anders aussehen als jetzt. Ich hab gute Nachrichten für dich, für alle, die über 30 sind. Du wirst keine Falten haben, kein Übergewicht, keine Flecken und Runzeln, keine Hornhaut. Du wirst wunderschön sein, dein Alter wird im besten Körper sein. Und unsere Persönlichkeit wird auch erkennbar sein. Pass auf deinen Charakter auf, du nimmst ihn wahrscheinlich mit in den Himmel. Und es wird ein herrliches, großes Wiedersehen sein. Oh, da wird es ein paar Leute geben, auf die werde ich mich so freuen. Und wir werden voraussichtlich nicht mehr verheiratet sein. Bunter Ehe haben wir, bis dass der Tod uns scheidet, miteinander geschlossen. Und Jesus sagt in Matthäus 22, denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Der eine oder andere ist jetzt vielleicht traurig, der andere denkt sich, Gott sei Dank, bis in alle Ewigkeit, hätte ich das nicht ausgehalten. Aber wir müssen verstehen, ich hab gestern Abend mit Ines auch drüber gesprochen. Ich habe natürlich zu ihr gesagt, hey Ines, ich will auch im Himmel noch mit dir verheiratet sein. Und es ist wirklich wahr. Aber wir müssen verstehen, dieser Grundgedanke von Ehe, diese gegenseitige Unterstützung, die wird im Himmel nicht notwendig sein. Es wird keine ungestillten Bedürfnisse geben. Es wird keine Einsamkeit geben. Und im Namen von Jesus auch kein Abwasch und kein Staubsaugen. Und die Frage ist doch, ich meine, so eine Ewigkeit ist ja irgendwie ziemlich lang. Oder? Was zum alles in der Welt machen wir denn den ganzen Tag? Vor allem, wenn es keine Nacht gibt. Und auch da lässt uns die Bibel nicht komplett im Dunkeln, weil es keine Nacht gibt. Ne? Wir werden dort wohnen und leben. Das war ein Dad-Joke, aber ich darf Dad-Jokes jetzt bringen, offiziell. Wir werden dort wohnen und leben und werden die Zeit dort genießen. Wir dürfen dort ausruhen. Wir werden in die vollkommene Ruhe eintreten. Der Himmel ist der Ort, wo die Glückseligen auf ewig ruhen von ihren Mühen. Offenbarung 14. Wir werden Gemeinschaft haben miteinander und mit Gott. Und weißt du, wenn du bei jemandem zum Abendessen eingeladen bist und es ist eine tolle Person, die du richtig gern hast, dann spielt es ja eigentlich keine Rolle, was es zum Essen gibt und ob die Wohnung aufgeräumt ist, oder? Es wird ein richtig guter Abend werden. Und du musst dir vorstellen, Gott lädt uns ein. Und er ist der innovativste und kreativste und herrlichste Gastgeber. Und er wird dafür sorgen, glaub mir, dass dir nicht langweilig wird. Wir werden im Himmel endlich verstehen. Viele Fragen, die wir auf dieser Erde haben, werden endlich beantwortet werden. Und ich glaube auch, dass wir viele Dinge, ich meine ganz ehrlich, wir meinen ja oftmals, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich glaube, im Himmel werden wir ganz viele Momente haben, wo wir denken, hey Mann, wie konnten wir eigentlich so blöd sein? Es wird uns, viele Dinge werden uns wie Schuppen von den Augen fallen. In 1. Korinther 13, Vers 12, da sagt Paulus, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich schon jetzt kennt. Paulus im 21. Jahrhundert sagt hier, die Erkenntnisse, die wir auf dieser Erde haben, ist wie eine schlechte Zoom-Konferenz mit erbärmlichem Wi-Fi, okay? So, du verstehst nur die Hälfte, du erkennst nicht richtig, alles ist ständig verpixelt, es ist einfach anstrengend, sich zu unterhalten. Und im Himmel werden wir den kompletten Durchblick haben. Wir werden erkennen in allen Dimensionen. Und wir dürfen, und darauf freue ich mich auch sehr, wir dürfen mit den Stars und Sternchen der Bibel abhängen. Ey, mit welchen Leuten wirst du im Himmel unterwegs sein? Mit wem? Auf wen freut ihr euch besonders? Es war eine Frage. Frage davon antworten. Silo freut sich auf Petrus. Wer freut sich auf Paulus? Nein, das hast du. Ich werde mit David unterwegs sein. Du auch? Oh Mann, wir treffen uns und machen ein bisschen Steinschleuder, schießen und so. Und wir dürfen Fragen stellen. Adam, mein Freund, was sollte das? Warum hast du das getan? Wir hätten es viel früher haben können. Und viele weitere Fragen, ich will es nicht ausführen. Und wir werden was zu tun haben. Wir werden arbeiten, wenn du Lust hast. Aber keine anstrengende Arbeit, sondern schöpferische, kreative Arbeit. Wir dürfen herrschen und Verantwortung tragen. Und ich habe eine Sache entdeckt, und da müsst ihr auch Tilo und Peter fragen, was das genau soll. Aber in der Bibel steht in Offenbarung 22, dass Könige in diese Stadt kommen werden, um Gott Geschenke zu bringen. Das heißt, es wird auch noch irgendeine andere Bevölkerung im Himmel geben. Und wir dürfen mit Jesus herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir werden mit Jesus regieren. Weißt du, ob wir an Jesus glauben, entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und wie wir dieses Leben führen, entscheidet, wie wir die Ewigkeit verbringen. Thilo hat über Lohn gesprochen. Erinnert ihr euch? 2. Johannes, seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Oder Peter letzte Woche über dieses lustige Bild von diesem prämierten Schaf. Erinnert ihr euch?
Ja.
So, das Preisgericht. Wie wird der Lohn im Himmel aussehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es Pokale sein werden, die bei uns in der Vitrine verstauben. Es wird nämlich keinen Staub geben. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie, wenn du weniger Lohn bekommst, dass deine Wohnung kleiner ausfällt oder so. Ich hab keine Ahnung, aber ich vermute, dass es in Verantwortung und in Position sich niederschlagen wird. Und ich glaube, dass im Himmel Leute auf den besten Plätzen sitzen werden, die die wir nicht auf dem Schirm haben. Und dass vielleicht Leute auf den letzten Plätzen sitzen, wo wir denken, hey, warum sitzt der eigentlich da hinten? Gott wird da unsere Ordnung auf den Kopf drehen. Wir werden Gott dienen. Und ihr Lieben, ja, wir werden Gott anbeten. Wir werden ihn preisen und wir werden ihn loben und wir werden uns vor ihm niederwerfen. Aber nicht, weil wir es müssen. Nicht, weil es in Church Tools steht und in unserem Lobpreisplan wir jetzt halt Dienst haben. Nicht, weil uns die Engel ständig anfeuern, dass wir jetzt endlich mal lauter singen sollen in unseren FFP2-Masken. Wir werden Gott anbeten und ihn loben, weil wir nicht anders können. Vor lauter Staunen und vor dieser unbeschreiblichen Herrlichkeit. Und das Beste wird sein, Gott selbst wird mitten unter uns sein. Du wirst ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Wir werden in seiner innigen, reinen Nähe und seiner Gegenwart leben. Und ich weiß nicht, ob du hier auf der Erde schon mal das Vorrecht hattest, Gegenwart Gottes zu schmecken. Wenn du gemerkt hast, Gott, jetzt bist du mir so irgendwie richtig, richtig nahe. Ich finde, es gibt nichts Schöneres und nichts Erfüllenderes als die Gegenwart und die Nähe Gottes. Und diese Nähe wird im Himmel perfekt sein. Sie wird vollkommen sein. Der Frieden wird unendlich sein. Die Freude wird völlig sein. Johannes schreibt in Offenbarung 21, Vers 3, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Ihr wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Im Himmel wirst du keine Knieprobleme haben. Keine Kurzatmigkeit, keine Leistenbeschwerden, keine Probleme im Ischiasnerv, keine chronischen Schmerzen, keine schlechten Augen, keine Schlafstörungen, kein Scham, kein Klausurenstress, keine Streitigkeit, kein Neid, keine Trauer, keine Angst, keine Unruhe, keine Unsicherheit. Und Gott persönlich wird auf dich zukommen, wird sich zu dir runterbeugen und wird dir deine Tränen abwischen. Er wird es nicht delegieren. Er wird nicht sagen, hey Engel, macht ihr das mal. Sondern er selbst wird sich beugen und dir die Tränen vom Gesicht wischen. Und noch eine gute Nachricht. Wenn du jemand bist, der mit Veränderung nicht so klarkommt, gibt ja solche Leute, die mögen es nicht, wenn irgendwelche Dinge neu sind. Wenn du jemand bist, der irgendwie, keine Ahnung, du gehst ins Hotel und du lernst erstmal die komplette Hotelbroschüre auswendig, einfach weil du wissen willst, was dich hier erwartet. Ich habe gute Nachrichten für dich. Der Himmel wird dich nicht überfordern. Und er wird dir nicht fremd sein. Du bist hier auf dieser Erde nur zu Gast. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Und auch wenn wir uns manchmal in unseren eigenen vier Wänden so wohlfühlen, weil wir uns den eigenen Himmel schon geschaffen haben, das ist nicht unser Zuhause. Philipper 3, Vers 20. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wenn du in den Himmel kommst, dann wird da keine Unsicherheit sein. Oh Mann, wo dann geht's jetzt? Ich habe keine Ahnung. Es wird ein nach Hause kommen sein. Ein Ankommen sein. Und zum Ende der Predigt noch einen letzten Gedanken, der mich letztens irgendwie richtig getroffen hat, gerade auch im Kontext des Kriegs, der gerade abläuft. Ich glaube, so die letzten Dekaden, die wir erlebt haben und auch in der meine Generation gerade groß geworden ist oder groß werden darf, ist eine absolute Zeit des Friedens und eine Zeit der Gnade gewesen. Und 2. Korinther 6 schreibt Paulus, denn Gott hat gesagt, ich will dein Gebet erhören, Es wird eine Zeit der Gnade für dich, eine Zeit der Gnade für dich geben. Ein Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Genau diese Zeit ist jetzt da. Der Tag der Rettung ist nun gekommen. Und ich glaube, dass wir in dieser Gnade unterwegs sind und in dieser Gnade leben. Und für meine Generation ist es selbstverständlich, im Frieden zu leben. Und diese Selbstverständlichkeit gerät gerade ins Wanken. Und wenn du dich ein bisschen mit Geschichte beschäftigst, dann merkst du, dass es eigentlich außergewöhnlich ist, was wir die letzten Jahrzehnte hier in Europa für Frieden erlebt haben. Und ich frage mich manchmal, wie haben wir diese Zeit der Gnade, was haben wir daraus gemacht? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe irgendwie so beobachtet, in den letzten Wochen habe ich so viel über die Wiederkunft von Jesus nachgedacht, wie die letzten 25 Jahre nicht. Ich glaube, in den Zeiten, wo es uns am besten geht, beschäftigen wir uns am wenigsten damit, dass Jesus wiederkommen wird. Aber ihr Lieben, Jesus wird wiederkommen. Und er wird uns zu sich nach Hause holen. Wir waren noch nie so dicht an seiner Wiederkunft wie jetzt. Und ich sage dir ganz ehrlich, jetzt wo man irgendwie so merkt, dass auf dem Planeten richtig was los ist und die Wiederkunft Jesu irgendwie nicht nur in weiter Ferne ist, sondern irgendwie alles viel, viel näher kommt, auch viel, viel näher an uns kommt, da stelle ich irgendwie so fest, wie ich mich auf der einen Seite auf den Himmel freue und ich sage, ja Jesus, komm wieder, ich will mit dir an diesem Ort sein, ich freue mich so sehr drauf. Und auf der anderen Seite wird mir irgendwie bewusst und ich sage, Jesus, bitte warte noch ein bisschen. Weil es gibt noch so viele Menschen, die wir mitnehmen müssen. Die wir mitnehmen müssen zu dir. Ich freue mich auf diesen Ort, aber auf der anderen Seite, ey, meine besten Freunde aus der Schulzeit, Nachbarn, ich weiß, dass sie nicht die Ewigkeit mit Jesus verbringen werden. Jesus, bitte, lass dir noch ein bisschen Zeit. Und weck deine Kirche auf, dass sie versteht, wir leben nicht in dieser Zeit der Gnade, um es uns immer schöner zu machen, sondern wir leben in der Zeit der Gnade, um dein Wort zu predigen und Menschen mit dir bekannt zu machen. Warum braucht Jesus so lange, bis er wiederkommt? Petrus sagt im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde, dass wir aufwachen, dass wir diese Zeit der Gnade, in der wir leben, dass wir sie wirklich nutzen. Dass wir Salz und Licht sind, überall dort, wo wir unterwegs sind. Dass wir, wie es Reinhard Bonke damals gesagt hat, dass wir die Hölle ausrauben und dass wir den Himmel bevölkern und diesen wunderbaren Ort gemeinsam mit anderen Menschen teilen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast keine Ahnung, ob du die Ewigkeit mit Gott verbringen wirst, dann lass dir gesagt sein, es kommt nicht drauf an, was du alles Gutes tust. Es kommt nicht drauf an, wie sehr du dich abrackerst. Die Bibel sagt, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und niemand kommt zum Vater als durch ihn. Das heißt, wenn du sicher an diesem Ort sein möchtest, wenn du eine Gewissheit haben möchtest, dann musst du an Jesus glauben und dein Leben vor ihm niederlegen. Und Glauben bedeutet nicht einfach zu wissen, okay, da gibt's halt irgendjemand, da gibt's halt einen Gott, sondern Glauben, wie die Bibel ihn meint, ist ein Glauben der lebendig ist. Und ich möchte dich wirklich ermutigen. Es geht um Leben und Tod. Ich möchte dich ermutigen, Jesus kennenzulernen und dich aufzumachen, ihn zu suchen. Und er wird dir begegnen. Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern und uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und dann noch eine Zeit nehmen, wo wir ihn wirklich anbeten. Und ich darf an Tilo übergeben.